Ja, vielleicht kennt ihr dieses Spiel. Es ist mir so geläufig unter dem deutschen Namen, also wenn ich jetzt schon versuche, Hochdeutsch zu sprechen, Montagsmaler. Und die Herausforderung beim Montagsmaler ist ja immer, dass die Maler nicht so gut malen können. Und damit kann ich immer dienen. Ich möchte euch mal bitten, dass ihr euch überlegt, was ich euch hier aufzeige, und wer es errät, darf es einfach dann reinrufen. Was könnte das sein? Es hat einen speziellen Namen und wurde vor ein paar Jahren eigentlich weltbekannt. Ich denke, jeder von euch hat das vermutlich damals gehört. Sollte man noch wissen, was was ist, vermutlich. Ja, das ist eben das Trickige dran. Kein Versuch, noch niemand. Es hat mit einem großen Industriezweig in Deutschland zu tun, eine kleine Hilfestellung. Super, der Elchtest. Das ist ein Auto, ja, es ist ein Kleinwagen. Wenn man ein solche, ja, ich weiß, aber wenn ihr mal Piktogramme anschaut, ich habe mir also das sehr, sehr gekonnt abgezeichnet von einem Piktogramm. Also wenn ihr mal auf Wikipedia geht und dort Elchtest eingibt, seht ihr ein Piktogramm, das etwa so aussieht. Nicht ganz so, weil es natürlich mit dem Computer gemacht ist und meine Hand nicht so gut läuft wie der Computer. Der Elchtest. Der Elchtest ist ein Test, bei dem es darum geht, dass man schaut, ob ein Auto die Spur halten kann oder nicht. Um es mal so ganz kurz zu sagen. Und ich habe mir überlegt, gibt es wohl auch irgendeinen Test, mit dem man herausfinden könnte, ob ein Christ die Spur halten kann oder nicht. Wäre doch noch spannend. Elchtest übrigens auch darum, ich habe das immer vermutet, aber jetzt kürzlich nachgelesen, weil man auch geprüft hat, was passiert mit einem Auto, wenn ein Elch dagegen rennt. Oder für, sind so schwedische Tests, für die ist das dort wichtig. Ja, was wäre es, wenn, oder wie wäre es, wenn es so einen Christ-Echt-Test gäbe. Und man so ein bisschen nachschauen könnte, anhand von einem kleinen Test, wie das so funktioniert im Leben. Ob das Christsein wirklich trägt oder nicht. Und ich verrate euch nicht ein Geheimnis, aber etwas grundsätzlich einfach Wahres. Jeder Glaube wird irgendwann mal getestet. So oder so. Auch die Leute, die jetzt eher jung sind und denken, ich fliege durchs Leben, alles fällt mir zu, ich bin der glücklichste Mensch der Welt, habe liebe Eltern, einen lieben Pastor und was man sonst noch so braucht. Auch ihr werdet irgendwann mal getestet werden. Solche Tests könnten dann sein, zum Beispiel, wenn ihr euch verliebt als junge Menschen und euer Gegenüber sagt, nein, danke. Aber ihr seid überzeugt, dass es doch Gottes Wille war. Oder so ein Test kann sein, wenn man älter wird und man plötzlich merkt, man kann nicht mehr so hoch springen wie früher. Immer wenn ich in den Ferien bin, fragt mich meine Frau dann von Zeit zu Zeit oder sagt mir, gell André, wenn du möchtest surfen gehen oder kiten, du darfst. Und ich muss dann immer sagen, ja, meine Knie machen es einfach nicht mehr wirklich mit und irgendwie, ach, ich will auch nicht saufen dort draußen im Wasser, ich schwimme einfach zu wenig gut. Jeder Glaube wird im Laufe seines Lebens irgendwann mal getestet, spätestens ganz am Ende. Also so ein Christ-Echt-Test wäre vielleicht zwischendurch mal ganz etwas Gutes. Und wenn man diesen Text des Johannes so ein bisschen anschaut, dann schwingt da so eine Normalität durch. Die einen, die einen Flyer mitgenommen haben beim Eingang, bitte ich mal, den Text nochmal so im Gedanken ein bisschen zu lesen, und zwar nur die erste Hälfte, bis Sünde anfängt, nur diesen ersten Teil. mal lesen und mal darüber nachdenken, was für ein Ton herrscht in diesem Text vor. Welcher, wenn man es musikalisch sagen möchte, welcher Grundton schwebt wie durch den ganzen Text durch? Oder anders gesagt, für die, die mehr visuell veranlagt sind, was für eine Farbe würde die diesem Text geben? Und wenn ich diese Frage stelle, geht es immer darum, dass ich euch versuche herauszufordern, was löst dieser Text bei euch aus? Was ist das Grundfeeling dieses Textes? Der ersten Hälfte nur. Kann das mal jemand sagen? Oder soll ich ihn noch vorlesen für alle, die den Flyer nicht haben? Mache ich kurz. Man kann nie genug Gottes Wort vorlesen. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Was für ein Grundton. Dur. Auf jeden Fall nicht Moll, genau. Ermutigung. Zuversicht, hoffnungsvoll. Die Farbe Gelb, vielleicht ein Wort dazu. Warum Gelb? Weil es leuchtet, strahlt. Genau, es ist nicht eng, dunkel. Nicht Nacht, hä? Farbe Grün. Die Ampel geht auf Grün. Ich wiederhole es für die Leute im Stream. Die Ampel geht auf Grün und man kann so richtig Gas geben. Grün als Farbe des Lebens. Wenn ihr mit solchen Dingen nichts anfangen könnt, dann macht das gar nichts. Dann gebe ich euch einen rationalen Weg zum gleichen Ergebnis. Schaut doch mal, welche Worte am meisten vorkommen in diesem Text. Also die wichtigen Worte, nicht Konjunktionen und, oder und so, sondern die wichtigen Worte. Kommt meines Wissens nur einmal vor. Sohn Gottes kommt auch nur einmal vor, oder? Beten, erbitten, genau. Wissen, dreimal, oder? Also ich habe jetzt müsste selbst schnell noch mal nachzählen, aber so, wenn man es überfliegt. Wir wissen, nicht wir denken, nicht wir raten, wir hoffen, wir denken irgendwie, es könnte irgendwie so kommen, sondern wir wissen. Ich habe euch das geschrieben und das ist, wir sind im 5. Kapitel des Johannesbriefs, er hat schon 4 Kapitel durchgerasselt. Er hat das geschrieben, damit die Leute, die das lesen, etwas ganz gewiss wissen. Was sollen sie wissen? Sie sollen wissen, dass sie durch den Glauben an Jesus Christus ewiges Leben haben. Und das steht nicht im Text, sondern gerade ein Vers vorher, im Vers 12. Dort wird es völlig vordergrad, wie man auf Schweizerdeutsch sagt, auf den Punkt gebracht. Wer glaubt, hat das ewige Leben. Wer nicht glaubt, hat das Leben nicht. Punkt. Das heißt, was dem Apostel hier wirklich zentral wichtig ist, dass er etwas sehr Einfaches einfach möchte weitergeben. Er möchte weitergeben, du musst dir keine Gedanken über dein Heil oder über deine Erlösung oder über den Stand deines Glaubens machen, wenn du an Jesus Christus glaubst, an den Sohn Gottes. Und das Sohn Gottes sein, das zeigt sich oder bildet sich ab, oder hier schwingt was mit, nämlich Karfreitag und Ostern. Es schwingt mit, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um die Schuld der Welt auf sich zu nehmen. Aber das würde ihn noch nicht zum Sohn Gottes machen, sondern dass er auferstanden ist und ewiges Leben ans Licht gebracht hat und diese Verbindung zu Gott wiederhergestellt hat und deutlich gemacht hat, der Tod kann einsacken. Den kann man eigentlich einsagen und begraben, der hat verloren. Das hat Jesus Christus deutlich gemacht. Wer glaubt an den Sohn Gottes, der hat das ewige Leben. Und als ich vor ein paar Jahren, etwa 13, fast 14 Jahren, Gesundheit, als ich vor 14 Jahren mit einer Frage konfrontiert war, da habe ich mir sehr, sehr, sehr tiefe Gedanken gemacht. Meine Tochter hat ihr erstes Kind bekommen und die große Frage war, wie sollen meine Kinder euch nennen? Und Katharina hat gerade gewusst, oder? Sie ist das Grosse, denn ihre Mutter war schon das Grosse. Ich weiß nicht, vielleicht die Urgroßmutter war schon das Urgrosse. Und ich habe mir überlegt, wie soll meine Enkel mich nennen? Und dann habe ich mir gedacht, nicht Großpapi, Ur sowieso nicht, das kommt vielleicht noch, weil ich ja noch so jung bin, manchmal. Nicht Großpapi, nicht Großvater, sondern einfach Opa. Und da, ich weiß noch genau den Moment, wenn ich das den Leuten sage, dann denken sie mir, aber du bist doch Schweizer. Wer sagt schon seinem Großpapi Opa? Aber ich habe mir was überlegt dazu. Ich habe mir gedacht, meine Enkel sollen etwas sagen zu mir, das ihnen ganz, ganz nahe ist. Und vielleicht, wenn ihr euch zurückerinnert an Kinder, die klein sind, wenn sie anfangen zu reden, dann bammelt irgendwo Opa. Opa. Papa. Papa und Opa sind so ziemlich die ersten Dinge, die man heraushören kann. Und natürlich haben sie mich nicht gemeint, wenn sie Opa gesagt haben, aber mein Herz hat es gehört. Und ich habe sehr gut verstanden, sie meinen mich. Ich wollte es hören. Oder ein Großpapi hörst du nie. Da kannst du lange warten, bis ein Kind Großpapi sagen kann. Das R, das ich immer noch nicht sagen kann, so richtig, oh, das ist ja ein Hindernis. Dann sagen sie Glof-Mami, Glof-Papi. Ich kann das noch so gut, weil das ein Großteil meines Lebens war, dass ich so gesprochen habe. Gut, also, ich habe mich danach gesehnt. Ich habe darauf gewartet. Ich habe darauf gehofft, dass ich meine Enkel höre, wie sie mich ansprechen. Und genau das will Gott auch. Er will keine perfekten Gebete. Er will nicht, dass wir in einen Wettstreit des Gebets treten. Es läuft mir manchmal so ein bisschen kalt den Rücken herunter, wenn jemand sagt, ach, du kannst aber schön beten. Denke ich, ja, also das habe ich jetzt nicht so antrainiert. Und das geht es gar nicht. Und darum heißt es hier im Text auch nicht, und das ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm beten, sondern indem wir vor ihm reden. Das heißt, Johannes will deutlich machen, das einfache, normale Christsein ist durchdrängt von diesem Reden mit dem lebendigen Herrn und König. So wie wir miteinander sprechen, wie wir nachher beim Kaffee oder beim Mittagessen miteinander sprechen, so sollen wir mit unserem Herrn und König sprechen. So dürfen wir ihn einfach anrufen. Ohne große Anfahrtswege. Denn wir haben diese Zuversicht, dass der Weg offen ist. Dass die Türe weit aufgestoßen ist, dass wir einen Zugang haben. Wir dürfen beten. Und wenn man dann manchmal denkt, ach, jetzt musste ich noch beten. Ich weiß noch ganz genau, als ich auf St. Krishona war, diese Ausbildung gemacht hatte. Und dann hat es geheißen, ja, und ihr müsst am Mittwochabend am Dienstagabend müsst ihr in die Gebetsstunde kommen und am Donnerstagabend habt ihr Klassengebet und das wird alles immer fixiert, dann ist es und da muss man. Und irgendwie habe ich mal gedacht, ach, das gurkt mich einfach an. Und das ging eine Zeit lang so und dann ist es ein bisschen weitergegangen und dann habe ich mir gedacht, was bin ich doch blöde? Das, was mein Herzensanliegen ist, was ich immer geschätzt habe als junger Christ, kaum bin, konnte ich ein bisschen Blabla machen, habe ich angefangen, Gott anzubeten. Das ist jetzt plötzlich ein Zwang geworden, ein Muss, ich muss beten. Ich habe mir vorgenommen, ich schaffe es nicht immer, aber ich habe mir vorgenommen, ich nehme so viel Gebetszeiten mit, die nur irgendwo angeboten werden. Weil ich gemerkt habe, im gemeinsamen Gebet, das ist eine Bereicherung für mein eigenes Beten. Ja, wir können beten und es ist etwas ganz Kostbares, weil wir das machen, was Jesus auf dieser Erde auch gemacht hat. Und es ist so kostbar damals gewesen für die Jünger, dass sie ihn gefragt haben, wie sollen wir das denn machen? Weil sie gespürt haben, das Gebet ist etwas, was uns, oder was wir so nicht kennen, diese Verbundenheit mit Gott. Und dann kommt im Text, oder geht es weiter in diesem Text, ganz einfach mit einem Wenn, dann. Wenn, dann. Ja, das ist, habe ich ein bisschen schnell geschrieben. Ja. Wenn, dann. Und es hat so eine Bewegung hier drin. Also im Text heißt es nicht wenn, dann, es heißt wenn so, aber das sagen wir ja, oder ich sage das zumindest auf Deutsch nicht, wenn das passiert, so soll es so und so sein, sondern ich sage, wenn das passiert, dann. Und das sind so Momente, die hier immer wieder stehen. Es heißt zum Beispiel so ganz simpel, wenn wir als Kinder Gottes um etwas bitten, so hört er uns. Bitten, hören. Das Erste, bitten, hören. Ganz einfach, nicht irgendwie kompliziert. Und dann geht es weiter. Wenn er uns hört, dann wissen wir uns, dass er uns erhört. Und wenn er uns erhört, dann wissen wir, dass wir erhalten. Unglaublich simpel. Wisst ihr, das Tollste am Christsein für einfache Menschen wie mich ist, dass es einfach simpel ist. Oder man muss nicht große Handstände machen oder sich irgendwie verdrehen oder so oder irgendwie wahnsinns intellektuell gebildet sein, um das hier zu merken. Wenn wir um etwas bitten, so hört er. Wenn wir wissen, dass er uns hört, hätte ich ja Wissen hinschreiben müssen, aber ist Wurst. Wenn wir wissen, dass er uns hört, dann erhalten wir es auch. Ganz simpel, ganz einfach. Darf ich dich fragen, ob du diese Gewissheit im Leben kennst? Der Schöpfer der Welt, der allmächtige Gott, hört. Er hört, wenn seine Kinder ein bisschen vor sich rumbabbeln und irgendwann kommt Gott und dann zack, er meint mich. Und er ist sofort präsent. In einer Stelle im Alten Testament heißt es, wenn die Heiligen miteinander reden, dann hört Gott. Und es wird aufgeschrieben. Also nicht nur, wenn wir ganz bewusst jetzt hingehen und sagen, jetzt beten wir miteinander, sondern wenn wir miteinander sprechen, dann ist Gott bei uns und hört uns, nimmt uns wahr, achtet auf uns, es ist ihm wichtig. Und das ist so eine Selbstverständlichkeit, oder? Die spürt man zum Beispiel auch bei Jesus Christus. Er geht hin, Grab ist zu, Lazarus ist drin und er sagt, Lazarus, komm heraus. Punkt. Und Lazarus kommt heraus. Und nicht irgendwie, Gott, wie soll ich beten, dass dieser Lazarus erweckt wird? Oder könnte es vielleicht sein, dass du hier etwas machen möchtest? Sondern es ist eine tiefe, tiefe Gewissheit in Jesus Christus, dass er weiß, was offensichtlich Gott will. Es ist eine Selbstverständlichkeit. Und nicht, dass ihr ein falsches Bild erhaltet, oder? Ich kenne diese Selbstverständlichkeit auch. Aber längst nicht jedes meiner Gebete ist von dieser Selbstverständlichkeit oder von dieser Gewissheit durchdrängt. Aber auf der anderen Seite, wenn es diese heiligen, diese unglaublichen Momente gibt, in denen Gott diese Gewissheit in mein Herz legt, dann habe ich mal zu jemandem gesagt, dann kann ich beten, was ich will und es wird mir werden. Einfach so. Und wisst ihr, das steht genau in der Mitte des Textes. Ich habe ein bisschen größer für mich gemacht. Es ist wie ein Blankoscheck. Das heißt hier, das Rote, ihr könnt es nicht lesen vermutlich, worum wir auch bitten. Ist das nicht krass? Ist nicht einfach großartig? Wir können einfach beten, worum wir auch bitten, und es wird uns werden. Es soll geschehen. Wir werden es empfangen. Gott hört. Ich staune immer wieder darüber. Und ich lasse mich, jetzt sehr persönlich auch, ich lasse mich nicht davon entmutigen, dass es gelegentlich anders ist. Ich lasse mich nicht davon entmutigen, dass ich manchmal auch bete und denke, Gott, ich rufe und ich schreie und ich fühle mich wie diese Witwe, die dir nächstens die Augen auskratzt, und wann hörst du endlich? Ich bleibe dran, weil ich weiß, das, was der Johannes hier schreibt, das schreibt er nicht aus einer jugendlichen, übermütigen Haltung heraus. Mir kann alles gelingen, die Welt steht mir offen. Nein, er ist am Ende seines Lebens. Und am Ende seines, oder in der Schlussphase seines Lebens, sagt er, was ich am Anfang erfahren habe, nämlich, dass Jesus Christus mir den Zugang zum Vater geschaffen hat, das trägt jetzt immer noch. Das verhebt, wie wir in der Schweiz sagen würden. Das hält, das trägt, das ist unverrückbar. Und ich bin überzeugt, auch er hat gelegentlich Situationen erlebt, wo was nicht so gelaufen ist, wie er wollte. Also, ich nehme jetzt mal nicht an, dass er darum gebeten hat, dass er auf die Insel Patmos verbannt wird und dort einfach so ein Einsiedlerleben führen muss. Ich nehme mal an, dass ihm das nicht sonderlich gefallen hat. Aber er konnte auch nicht alle seine Lebensumstände einfach umbiegen, dass es schön und gäbig für ihn ist, also gut für ihn ist, so wie wir es möchten. Und jetzt hat das in dieser Selbstverständlichkeit drin, gibt es einen Haken. Ein bisschen ein kritischer Moment jetzt. Ich hätte euch das gerne erspart. Aber es geht nicht. Ich versuche euch den Haken zu deutlich zu machen. Es ist nicht ganz so einfach, aber es gibt, und ich finde, man muss einen wesentlichen Unterschied machen. Und zwar der wesentliche Unterschied zwischen der wesentliche Unterschied zwischen Wünschen und Glauben. Und ich versuche euch das ganz kurz zu umreißen. Wir haben Verheißungen für unsere Wünsche. Als ich im Jahre 1994 ordiniert wurde für meinen Dienst, da habe ich ein Wort aus dem Psalmen erhalten: Habe deine Lust an dem Herrn, er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Andere übersetzen, was dein Herz wünscht. Also richte dein Leben, deine Sehnsucht nach Gott aus und du erhältst, was du möchtest, was du wünschest. Wünsche. Manchmal verwechseln wir diese zwei Dinge. Und wir denken, dass wir glauben, obwohl wir wünschen. Wenn ich mit Menschen darüber spreche, zum Beispiel, wenn es darum geht, um das Gebet der Ältesten, um Heilung in der Krankensalbung, Jakobus 5. Wenn wir das vorbereiten und ich mit den Menschen darüber spreche, sage ich immer, was kannst du glauben, dass Gott tut? Und oftmals kommen dann Wünsche, nicht Glaube. Ich möchte gern das. Aber Glauben heißt nicht wünschen. Fragt ihr euch vermutlich, was der Unterschied ist. Nehme ich mal an. Ich versuche es euch aus meiner Erfahrung zu erklären. Und meine Erfahrung, finde ich, stimmt ziemlich genau mit Gottes Wort überein. Jesus Christus wünscht, dass der Kelch an ihm vorbeigeht. aber er glaubt es nicht wirklich. Er weiß, was Gott will. Er weiß, was der Weg Gottes ist. Gott hat es in sein Herz gelegt. Glaube entsteht in dem Moment, in dem Gott uns etwas ins Herz hineinlegt. Ein Zuspruch, eine Zusage, ein konkretes Sprechen. Und ich habe vorher das Beispiel gebracht mit der jungen Person, die sich gerade verliebt hat und dann wird das nicht erwidert. Aber Gott hat mir doch ganz deutlich gezeigt, das ist meine Frau oder das ist mein Mann. Wie oft ziehen wir unsere rosarote Brille an und sehen nur noch, was wir sehen wollen, wenn es um uns persönlich geht. Oftmals sind wir viel kritischer, wenn andere Leute uns solche Storys erzählen und denken, ist das wirklich Gottes Wille? Aber wenn es um uns geht, dann wünschen wir sehr heftig. Glauben heißt, ich weiß, was Gott tun will und ich sehe seine Hand, die mir das hinstreckt. Und ich bitte darum und empfange es. Glauben heißt nicht, ich gebe mir jetzt Mühe, das zu glauben, was ich glauben sollte. Oder was ich wünsche. Oder ich strenge mich jetzt an oder ich befehle es sogar. Glaub endlich, mach mal. Funktioniert nicht. Warum? Weil der Glaube etwas ist, was der Geist Gottes in uns wirkt. Und er wirkt es als Antwort auf das, was Gott in seinem Wort sagt. Ich sage das nochmals. Glaube ist etwas, was der Geist Gottes in uns wirkt. Und er wirkt es als Antwort auf das, was Gott sagt. Und darum kann man auch nicht jede Verheißung, die hier steht im Wort Gottes, jede x-beliebige einfach nehmen und sagen, Gott, du hast gesagt, also mach gefälligst. Oder ein bisschen demütiger, Gott, ich weiß, dass das in deinem Wort steht und ich möchte gerne, dass du dein Wort erfüllst in meinem Leben. Bitte mach das. Wir können nur das glauben, was Gott in unser Herz gelegt hat. Glauben ist ein Werk Gottes in dir. Und es kann nicht produziert werden, es kann nicht gedehnt, gestreckt werden. Wir können das nicht machen. Wisst ihr, wie viel Glauben das es braucht, um den Uetliberg in den Zürichsee zu setzen? Quasi nichts, oder? Wie ein Senfkorn, das Beispiel soll deutlich machen, ganz, ganz wenig, ganz, ganz klein. Glaube ist on-off. Glaube ist nicht so und dann so und dann so und dann so. Du kannst die größten Dinge mit ein bisschen Glauben machen. Aber wenn dir der Glaube fehlt, und ganz ehrlich gesagt, mir fehlt der Glaube, nicht nur, weil auf dem Uetliberg ein schönes Ausflugsrestaurant ist, das nicht unbedingt Zürichsee sein muss oder vertrinken muss. Nein, weil es schlicht und einfach nicht in meinem Glauben drinsteht. Ich kann nicht für Menschen um Heilung beten, wenn ich nicht glaube, dass Gott das tut und der Glaube schenkt mir Gott, den mache ich nicht selber. Ich habe gemerkt, dass ich viel mehr für andere allerdings glauben kann als für mich selbst. Und darum ist die Fürbitte in meinem Glaubensleben immer stärker geworden. Nun gut, könnt ihr das ein bisschen verstehen? Es steht hier gerade vor diesem schönen Teil, warum ich auch bitte, heißt es, wenn wir um etwas bitten, und jetzt kommt der Haken, nach seinem Willen. Und dieser Wille, der muss durch den Geist in deinem Leben aktualisiert, quasi wie gemarkert, aufleuchten in deinem Herzen. Und dann geht's und sonst nicht. Sonst kann man an Gott herumrütteln, wie man will. Und dann, ein bisschen, 5 Minuten habe ich noch, nehme ich mir noch. Und dann kommt was hier einfach mitten hinein. Und dieses Etwas, das nennt sich Sünde. Und Sünde ist genau das, was unser Leben letztendlich immer wieder, oder unser Glaubensleben immer wieder torpediert. Und es geht es nicht darum, euch irgendwie ein schlechtes Gewissen wegen Sünde oder so zu machen. Sünde ist, so heißt es hier so schön definiert, einfach Ungerechtigkeit. Und Ungerechtigkeit gibt es viele auf dieser Welt. Aber Sünde zerstört unseren Glauben. Es zerstört unseren Glauben darum, weil wir uns selbst nicht mehr vertrauen und weil wir an irgendeinem Punkt nicht mehr daran glauben können, dass Gott uns vertraut. Darum zerstört Sünde unseren Glauben. Und Sünde hier heißt es, und wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, so mag er bitten und Gott wird ihm das Leben geben. Ich finde das ein wunderbarer Text. Ich weiß, es wird ein bisschen unübersichtlich, aber ihr müsst das einfach durch die Rasterbrille anschauen. Wir können doch tatsächlich durch unsere Gebete, ich mache es noch schwarz, wir können doch tatsächlich durch unsere Gebete Menschen retten. Ist das nicht krass? Wen hast du letztes Mal jemand gerettet? Ist nicht ein bisschen übertrieben? Glaubt ihr? Ist nicht ein bisschen übertrieben, dass wir Menschen retten können? Wenn es steht, dann steht. Ich möchte es ein bisschen runterbrechen. Ich glaube, Jesus rettet. Er allein. Und wenn man das in einem Bild so ein bisschen ausdeutschen müsste, würde ich sagen, er ist der Arzt und wir sind die Rettungssanitäter. Das heißt, wir können mit unseren Gebeten nur eigentlich auf das zurückgreifen, was Christus getan hat. Wir müssen keine Helden sein, wir müssen keine Ärzte sein, wir können einfach Rettungssanitäter sein. Aber das bitte mit allem Einsatz. Und wenn man es noch ein bisschen, und das ist schon fast die Schlusskurve, wenn man es noch ein bisschen tiefer runterbricht, dann geht es letztlich darum, dass wenn etwas Ungerechtes in unserem Leben passiert, und ich bin so völlig überzeugt, dass auch in unserer Gemeinschaft und auch sogar mit mir persönlich Menschen manchmal denken, das ist ungerecht, nicht richtig, ist falsch, andere hat es falsch gemacht. Ja, und ich mache tatsächlich vieles falsch. Wenn das passiert, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder der Ankläger sein oder du kannst ein Rettungssanitäter sein. Und Anklagen ist sehr einfach, weil die Not erstens mal sehr deutlich ist oder das Elend sehr deutlich ist und zum Zweiten, weil es, wenn es uns selbst betrifft, auch schmerzhaft ist. Boah, Anklagen. Oder um es noch ein bisschen anders zu sagen, du kannst entweder jemanden verurteilen, der dir Böses tut, oder du kannst für ihn beten und ihn retten. Du kannst entweder, wenn du jemanden fallen siehst, eine Stufe höher steigen und dich erheben und runterschauen und denken, ja, das passiert halt, wenn man es falsch macht. Oder du kannst runtersteigen und dich unter die Last beugen, für die Person beten und ihm aufhelfen. Du kannst dich über Menschen, die sich anders verhalten, als du erwartest, entweder aufregen oder du kannst sie vor Gott legen. Wir haben immer die Wahl. Unser Auftrag, und das ist der Christ-Echt-Test, ist mit Gott zu reden, über alle Situationen. Es gibt keinen Christ-Echt-Test, es gibt keinen Elch-Test, kein Christ-Sein-Barometer. Aber eins scheint mir durch das ganze Wort hindurch deutlich. In den Situationen, wo Menschen mit Gott in Berührung kommen, da sprechen sie mit ihm. Da passiert etwas in ihrem Herzen, da connectet es, da matcht es zwischen den Zweien. Unser Gebet macht deutlich oder zeigt, dass wir mit Jesus in Verbindung stehen. Unsere Gebete füreinander zeigen die Liebe, die wir untereinander haben. Und auf diese Weise sieht man doch etwas davon, äußerlich, was innerlich lebt oder nicht. Gott hat gesagt, oder Johannes sagt, ich weiß und ich möchte, dass ihr es auch wissen, wenn ihr betet, dann hört er uns. Und wenn er uns hört, dann sind wir überzeugt, dass wir auch erhalten, um was wir gebeten haben, wenn wir es nach seinem Willen tun. Darum